Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Doris Wieghorst, Kenianerin. Ich sage Kenianerin, wir lösen das noch auf, was das bedeutet. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Doris Wieghorst, schön, dass Sie da sind. Sie sind jetzt aus Süddeutschland zu uns gekommen, aber eigentlich leben Sie in, jedenfalls für ein paar Monate, in und für Kenia. Kann ich das so sagen?
Ja.
Sie haben den Verein Kifafa gegründet, der epilepsiekranken Kindern, aber auch Straßenkindern hilft, einen Platz im Leben zu finden. Was bedeutet Kifafa?
Kifafa ist das Swahili-Wort für Epilepsie. Und Epilepsie ist eine Krankheit, die sich im Gehirn eines Kopfes abspielt.
Wie äußert sich das?
Es gibt sehr viele verschiedene Epilepsie-Anfallsarten und die können mit Medikamenten eingestellt werden. Aber es gibt eben auch Anfälle, die man sehr, sehr schwer einstellen kann. Da gibt es Spezialkliniken, unter anderem das Epilepsiezentrum in Clark, wo ich gearbeitet habe.
Wir dürfen das jetzt nicht verwechseln. Sie haben im Epilepsiezentrum in Deutschland gearbeitet. Ja? Wir waren gerade in Kenia.
Ja, also es ist in Kehl. Es gibt natürlich noch andere Epilepsiezentren in Erfurt und Bethel bei Bielefeld. Mhm. Aber das ist in Cork, wo ich gearbeitet habe.
Bleiben wir aber noch mal ein bisschen in Kenia. Mhm. Sie haben ein Haus aufgebaut in Kendu Bay am Lake Victoria. Das wurde erst 2007 eingeweiht, ist also noch gar nicht so alt. Wie haben Sie denn vorher gearbeitet? Hatten Sie ein anderes Haus, Doris Wieghorst?
Ich habe in Kenia mit KW, das heißt Kenyan Association for the Welfare of Epileptics, zusammengearbeitet. Eine Australierin hat das gegründet und das ist eben die Epilepsie-Vereinigung in Kenia. Und denen habe ich mich angeschlossen und sie fuhren immer einmal im Monat zu den verschiedenen Epilepsie-Ambulanzen. Das heißt, überall, wo ich mit hingefahren bin, mit KW, habe ich auch Kinder aufgenommen, epilepsiekranke Kinder. Und einmal im Jahr habe ich sie ja dann besucht, auch immer mit KW zusammen. Und dann habe ich das Schulgeld bezahlt und die Bücher und auch die Medikamente.
Sie sagen, Sie haben die Kinder dann aufgenommen seit 2007. Vorher hatten Sie doch kein Haus, oder?
Nein, das Haus hatte ich davon nicht. Die Kinder lebten ja noch bei ihren Eltern oder bei den Großeltern. Und einmal im Jahr kamen die zur Epilepsieambulanz, um die Medikamente abzuholen. Da haben sie mit mir gesprochen und haben mir erzählt, wie das letzte Jahr gewesen ist, wie viele Anfälle sie hatten und ob sie versetzt worden sind, solche Sachen. Und dann habe ich ihnen das Schulgeld bezahlt. In Kenia musste man damals noch für die Hauptschule Schulgeld bezahlen. Das ist mittlerweile abgeschafft worden.
Sie beschreiben auf Ihrer Homepage, die ist sehr umfangreich, Doris Wieghorst, ein Beispiel für die Kinder. Drei neue Kinder wurden aufgenommen. Ich zitiere, ein goldiges Zwillingspaar, Tina und Anna heißen sie, und Vivian, ein epilepsiekrankes Mädchen. Mhm. Die Mutter der Zwillinge wurde nach der Highschool-Abschlussfeier Gift gegeben. Sie wurde vergewaltigt und ist heute eine geistig behinderte junge Frau von 33 Jahren. Sie schläft auf einer Metallliege mit einer Decke und ist mit einem Seil angebunden. Die Großmutter ist total überfordert und brachte die Zwillinge zu unserem Grundstück. Ich schaffte es nicht mehr. Ich schenke euch meine Enkelkinder. Zitat Ende. Kommt sowas was öfter vor?
Ähnlich, ja. Also es sind fast immer Großmütter, die mir Kinder bringen. Aber das war jetzt ein besonders tragischer Fall. Die Großmutter kam ja zu uns aufs Grundstück. Die eines der Zwillinge, ich glaube es ist Anna, die sehen sich sehr ähnlich, hat Epilepsie und beide waren krank, hatten Malaria. Und die Mutter, Großmutter war sehr verzweifelt. Und ich habe sie dann ins Krankenhaus gebracht. Dann wurden sie untersucht und bekamen Spritzen und Medikamente. Und dann habe ich der Großmutter gesagt, ich möchte gern Hausbesuch machen. Das mache ich, ist mir ganz wichtig, damit ich auch weiß, in welcher Situation die Mutter lebt und ob das alles stimmt, was mir die Großmutter erzählt hat. Und dann nehme ich auch immer jemanden mit, der eben Swahili spricht oder die Luo-Sprache. Denn unser Waisenhaus steht im Gebiet in Kendu Bay, das gehört zum Gebiet, wo die Luo Menschen leben. Also es gibt 43 verschiedene Stämme in Kenia und Luo ist einer von ihnen.
Diese Hausbesuche, Frau Wiekost, wie können wir die uns vorstellen? Also Sie wollen sich einen Eindruck verschaffen von dem Lebensraum der Kinder. Gehen Sie da gezielt vor? Also Sie sagen, einmal im Jahr kommen die Kinder in das Zentrum und Sie fragen, machen Sie dann auch schon da Termine für Hausbesuche oder ergibt sich das einfach so?
Also wenn ich wie jetzt die Zwillinge zum ersten Mal sehe und aufnehme, dann weiß ich ja noch gar nicht, wo die wohnen. Ich habe zum Beispiel die Großmutter nach Hause gefahren und so wusste ich dann, wo sie wohnt. Das mache ich dann. Alle neuen Kinder, die wir aufnehmen, gucke ich mir zuerst das Zuhause an, weil die Kinder und auch die Kenianer, die lügen gerne und erzählen mir Geschichten, um in den Genuss zu kommen, dass ihr Kind aufgenommen wird. Denn sie wissen, ein Kind, das ich aufnehme, ist in Sicherheit. Das heißt, das Kind kann ohne Probleme in die Schule gehen und wird keine finanziellen Sorgen haben.
Wie viele Kinder leben bei Ihnen?
Auf dem Grundstück im Waisenhaus sind es jetzt 20. Und in diesem Jahr haben wir eben 3 Kinder aufgenommen und 2 Epilepsiekranke. Wir sind also Integrierte. Wir haben gesunde Kinder, wenige, und eben die meisten sind epilepsiekrank.
Bekommen Sie eigentlich Unterstützung vom kenianischen Staat?
Nein.
Kein bisschen?
Nein.
Es kommen ja öfter Leute aus Deutschland zu Ihnen zu Besuch nach Kenia. Was beeindruckt diese Besucher am meisten?
Sie sehen die Armut, die sowas von krass ist. Und dass Menschen sterben an Wunden und an Krankheiten, die für uns überhaupt kein Problem darstellen würden. Und trotz aller Sorgen, die sie haben, auch in finanzieller Art, die haben ja keine Arbeit, dann sind sie trotzdem noch fröhlich.
Wenn Sie sich an Ihren ersten Aufenthalt in Kenia erinnern, was ist Ihnen nachhaltig im Gedächtnis geblieben vom allerersten Mal?
Das war eindeutig, ich habe noch nie einen Slum gesehen. Das war das Slum Mathare in Nairobi, ist der größte Slum von ganz Afrika. Das hat mich umgehauen, zu sehen, wie die Menschen dort leben, Abwasserrinnsale. Es gibt die sogenannten Flying Toilets, sie machen ihr Geschäft und schmeißen das dann einfach übers nächste Dach. Das ist so eine Art Toilette. Es gibt keine Wasserversorgung, gar nichts. Also das hat mich umgehauen. Und dann immer diese stinkenden Abwasserkanäle, wo eben Urin und Wasser, wo sie ihre Wäsche mitwaschen, das ist alles offen. Das hat mich umgehauen. Und dann diese bittere Armut. Also ich war ja in vielen, habe ja die ersten Kinder alle aus dem Slum genommen. Es gibt ja in Nairobi über 30, 40 verschiedene Slums. Also 10 habe ich bestimmt kennengelernt. Und es gibt dann nur einfach nur so aus Wellblech gebaute Hütten, 2 Räume. Und dann gibt es in einem Raum ein Doppelbett. Da schlafen, wenn sie dann noch beide da sind, Vater, Mutter und die jüngsten Kinder. Und dann die anderen schlafen unten am Boden. Und im Wohnzimmer ist eine Liege, meistens einfach nur aus Holz, ein Sofa. Und da schlafen dann die anderen Kinder bis zur Tür. Wenn dann wieder die Mutter ein anderes Kind kriegt, muss das älteste Kind wieder auf die Straße gehen. Und es kommt dann immer noch wieder zurück zur Familie. Aber mit der Zeit merkt das Kind, sie oder der Junge oder Mädchen, es gibt kein Zuhause mehr für das Kind. Und dann werden sie eben Straßenkinder.
Sie haben inzwischen 320 Patenkinder betreut. Das ist eine enorme Zahl. Beschreiben Sie doch mal 1-2 Lebensläufe dieser Patenkinder. Wir haben gerade schon gehört, wenn die jüngsten Kinder da sind, müssen die Älteren raus, werden dann Straßenkinder. Sind alle Ihre Kinder mit diesen Lebensläufen?
Ähnlich, auf jeden Fall alle. Sind nicht alle gelektet, nicht alle in Kendobe oder die Patenkinder, die ich in der Provinz Nyanza habe, am Viktoriasee, sind fast alles Waisenkinder. Das heißt, die Eltern sind alle an AIDS gestorben. Also wenn ich manchmal hier höre, AIDS ist in Griff, also zumindest nicht in Kenia. Es läuft immer noch aus dem Ruder. Und es gibt die meisten Mütter, die noch leben, sind auch AIDS-krank. Und es gibt also 4-5-jährige Kinder, die schon Waisenkinder sind, weil beide Elternteile an AIDS gestorben sind. Und das hängt auch mit der Mentalität der Luo zusammen, die dort leben. Die sind sehr careless. Also das ist denen ganz egal, ob sie krank werden oder nicht. Dann sterben sie eben mit 20. Was soll's?
Doris Wiekost, warum Sie sich für kranke und alleingelassene Kinder in Kenia einsetzen, darüber sprechen wir gleich. Erst hören wir eine Musik, eine afrikanische Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Missa Luba. Warum afrikanische Musik und warum die?
Bei jeder Musik, die ich heute ja dann mitbringen durfte, es muss meine Seele berühren. Und es ist diese langsame, manchmal auch eben sehr rasante Melodie in den Liedern. Und ich habe so viele Lieder im Kopf, weil ich auch abends auf der Veranda sitzen wir immer und erzählen mit den Kindern. Und dann fangen sie automatisch an zu singen. Also das Singen ist ein Vortragen auch von der Geschichte, von Tradition in Kenia. Und das liebe ich heiß und innig. Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Doris Wieghorst, Epilepsie-Schwester. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Frau Wieghorst, Sie sind Jahrgang 1942, geboren in Kiel und aufgewachsen auf der schönen Insel Föhr. In Flensburg haben Sie die höhere Handelsschule besucht, dann als Sekretärin gearbeitet, mit 21 Jahren geheiratet, zwei Kinder bekommen, mit 31 Jahren waren Sie geschieden. Für die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ganz schön heftig, oder nicht? Für mich nicht.
Nicht?
Nein, für mich nicht. Das war einfach so mein Werdegang. Und wir haben uns dann ja auch scheiden lassen und das war auch im Guten. Und dann war ich 10 Jahre alleinerziehend.
Also für die damaligen Verhältnisse eher ungewöhnlich, oder?
Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe nie drüber nachgedacht. Vor allen Dingen, ich bin sehr flexibel. Ich habe halbtags gearbeitet, damit ich nachmittags bei meinen Kindern bleiben konnte. Und habe mir dann später, das Geld hat dann nicht gereicht. Mein Mann hat nur das Notdürftigste, was er zahlen musste, gezahlt. Das hat er zweimal getan. Und ich habe dann abends einen anderen Job angenommen, also so vom Nachmittag von 5 bis 7. Und das hat uns dann ernährt.
Sie waren Sekretärin, aber als Sie schon fast 40 waren, da haben Sie sich zur Krankenschwester ausbilden lassen und dann eben in einem Epilepsiezentrum gearbeitet. War das ein Wunsch aus Kindheitstagen, den Sie sich noch erfüllen wollten, als Krankenschwester zu arbeiten, oder warum?
Als 17-Jährige habe ich mal so einen Kurs mitgemacht und da habe ich gedacht, ich möchte Krankenschwester werden und möchte in andere Länder gehen. Aber ich habe damals nicht gewusst, dass man schon so schnell schwanger wird. Und das kam halt dazwischen, die Heirat. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich schon als Krankenschwester in anderen Ländern arbeiten.
Also ein Kindheitstraum, Jugendtraum.
Ja,
den Sie
also
sich
dieses
dann
Helfen, das war schon als junges Mädchen drin, vor allem, weil ich auch kleinere Brüder großgezogen hatte. Meine Mutter war Geschäftsfrau. Das hat mich schon geprägt, ja.
Und dann sind Sie nochmal durchgestartet?
Haben ja, da war ich 39 und habe dann 3 Jahre die Krankenschwesterausbildung in Lahr gemacht. Und da waren dann also ein paar sehr schwierige Sachen. Also meine Mutter war schwer krank. Mein Sohn hatte einen Unfall, den er fast nicht überlebt hätte. Das war schon sehr hart und ich musste dann ja auch noch lernen. Das fiel mir ja auch nicht alles in den Schoß. Ich habe immer die deutschen Wörter und dann parallel die lateinischen Wörter dazu gelernt, ne? Und ja, also ich habe relativ gut abgeschlossen. Und mit 42. Mhm. Also meine Klassenkameraden waren natürlich alle 17, 18, 19.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man so die Mutter sein könnte?
Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich fand das ganz normal. Ich wollte, habe ja nur etwas nachgeholt, wo ich früher, als ich in dem Alter war, keine Möglichkeit hatte. Mhm. Ne? Und man ist nie zu jung, um irgendetwas zu tun, was man gerne machen möchte. Also davon bin ich überzeugt.
Und dann haben Sie in diesem Epilepsiezentrum gearbeitet. Warum denn da?
Das war eigentlich Zufall. Ich hatte nach der Krankenschwesterausbildung ich wohnte ja direkt an der französischen Grenze damals und meine Kinder waren ja auch noch da, die hatten ihr Abitur noch nicht. Und dann habe ich im L'Hôpital Civil gearbeitet, also in der Nähe von Straßburg, 3 Monate. Und das war so im deutsch-französischen Austausch. Die hatten damals so ein Projekt Und dann konnte man ein paar Monate in einem anderen Krankenhaus arbeiten und umgekehrt genauso. Und das habe ich gemacht. Und dann suchte ich dann eben eine Festanstellung. Und dann kam ich eben, also ich war unter anderem auch Pfarramtssekretärin viele Jahre. Und da hatten wir mal ein, das war ein Seminar. Und da sollte ich eine Diakonisse vom Epilepsiezentrum abholen. So bin ich überhaupt drauf gekommen. Mit dieser Schwester habe ich mich dann auf dem Weg unterhalten. In Ettenheim war ich Pfarramtssekretärin. Und das Gespräch habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Das hat mich so bewegt. Und als ich dann nach diesen 3 Monaten in Frankreich mir überlegt habe, wo ich hingehen, habe ich überlegt, ich gehe mal ins Epilepsiezentrum. Da habe ich doch diese nette Schwester kennengelernt. Und das habe ich getan und habe dann gehört, dass sie verstorben war und habe dann gesagt, dass ich eine Arbeit suche, dass ich Krankenschwester bin. Und eine Schwester hat mich dann sofort in die Kinderklinik gebracht und da wollte ich eigentlich nie arbeiten. Ich wollte nie auf der Kinderklinik, weil ich nicht ertragen kann, wenn Kinder weinen, wenn sie traurig sind, wenn sie Schmerzen haben. Und und da kam ich hin, auf die Kleinkinderstation.
Eine sehr nachhaltige Begegnung mit einer Diakonisse. Sie sind jahrelang nach Tessé gefahren, bekannter Wallfahrtsort einer ökumenischen Bruderschaft in Frankreich. Was haben Sie dort gesucht?
Also erstmal bin ich einfach nur mitgefahren. Ich kannte das ja nicht. Ich hatte noch nicht mal was gehört von den Brüdern. Und ich kann schon nachempfinden, wenn Männer und auch Frauen sich ihrem Glauben hingehen und in dem Glauben leben und sich nur auf Gott konzentrieren. Für mich kommt sowas nicht in Frage. Erstens bin ich atheistisch erzogen worden, aber im Sinne der Nächstenliebe. Das ist ein Unterschied. Meine Mutter hat zum Beispiel immer, wir waren das gewohnt, dass immer so arme Frauen und Männer bei uns mit zu Mittag gegessen haben. Wir nicht jeden Tag, aber öfters. Also das ist ja auch so ein Zeichen von Nächstenliebe, ne? Aber meine Mutter hat so viel schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht. Mein Vater war sowieso Atheist, er hat ja 10 Jahre in Nordafrika und Persien gelebt. Und als er dann zurück nach Deutschland kam, hat er natürlich auch kein Interesse gehabt, da mal nachzuhaken. Aber ich habe das gemacht mit Tessé. Ich wollte wissen, was eigentlich dahinter ist mit dem Glauben. In der Kirche habe ich halt viel nachgedacht. Und diese Gesänge, die gehen so in meine Seele und ich möchte einfach mit meiner Seele im Einklang leben. Ich möchte nicht irgendwann sterben und sagen, ich habe gar nicht mein Leben gelebt.
Also Sie scheinen in Tessé auch was gefunden zu haben.
Ja.
Was Sie gesucht haben, wissen wir jetzt nicht so genau, aber gefunden haben Sie was.
Ja.
Auch Zufälle sind ja schon etwas, was einen im Leben weiterbringt, auf andere Wege bringt. Also wir haben gerade gehört, Sie sind mit der Diakonisse im Auto gefahren, Sie waren bewegt über das, was sie Ihnen gesagt hat. Es hat Ihren weiteren Lebensweg beeinflusst und auch zu Ihrem Weg nach Kenia half der Zufall ein bisschen, ne?
Wir hatten einen kenianischen Arzt, der wurde eingeladen zu hospitieren bei uns im Epilepsiezentrum und den habe ich kennengelernt, Dr. Wanjau. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob er das organisieren könnte, dass ich mal in Kenia für 6 Wochen in einem Krankenhaus arbeite. Und dann hat er gesagt, ganz glücklich war und hat gesagt, ja, no problem, no problem. Dann waren wir ja in E-Mail-Kontakt. Und als ich dann nach Kenia kam, das waren dann 6 Wochen, über Weihnachten habe ich dann bei einer deutschen Lehrerin, die in Kenia unterrichtet, die verheiratet war mit einem Kenianer, die ein Kind hatten. Und da habe ich dann gleich diese massenhaften Probleme mitbekommen, eine Mischehe, die dort entstehen und einfach auch ganz normal sind. Ja, und dieser Arzt hat mich dann zu Dr. Agwa nach Eldoret gebracht. Und dort habe ich 6 Wochen im Krankenhaus gearbeitet. Und darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Es war unglaublich.
Erzählen Sie doch mal ein paar Sätze. Ein ganzes Buch, also, da haben wir jetzt leider keinen Platz dafür, das zu erzählen.
Ja, das ist klar. Also zum Beispiel, es gibt immer noch Stämme, wo die Beschneidungen gemacht werden. Und also jung sowieso. Bei Frauen nimmt es jetzt Gott sei Dank ein bisschen ab, aber es wird immer noch gemacht, besonders eben auch bei den Muslimen. Und in Kenia leben ja viele Muslime. Und da kam eines Tages ein junger Mann, der operiert wurde. Und zwar war er beschnitten und dann müssen die Jungs 3 Monate im Wald sich alleine ernähren. Also die müssen Früchte suchen, Blätter essen, was weiß ich. Es gibt verschiedene Blätter an Bäumen, die man kochen kann und dann kann man sie essen. Und Timothy hieß er. Und ihn habe ich dann gepflegt. Es hatte sich alles vereitert bei ihm. Ne? Er hatte also einen Hoden wie zwei Tennisbälle. Ne? Und bei der Operation war ich dann dabei. Und das wurde dann aufgeschnitten. Und dann kam der ganze Eiter, spritzte raus. Ich fiel in Ohnmacht. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie in Ohnmacht gefallen. Aber da ja. Ja, und dann später, dann im Krankenzimmer, dann sollte ich ihn ja betreuen und seine Wunden versorgen und so, ihn auf die Toilette führen. Und dann fühlte er sich immer so beschämt, weil ich war ja eine Weiße, eine Musungu, das ist das Swahili-Wort für Weiße. Und er hat sich so geniert. Und am Anfang habe ich dann mal so Bonbons verteilt an ein paar, die eben essen durften. Und Timusi, wenn er mich nur sah, und ich habe mir einen Bonbon dann, hat er seine Hand sofort weggezogen, weil der kannte das gar nicht. Der kannte keinen Bonbon. Aber mit der Zeit hat er es dann gekriegt, hat er gemerkt, dass das was Schönes ist, und dann kam seine Hand raus und hat er mir dann den Bonbon aus der Hand gerissen. Also das vergesse ich nie, was er hat leiden müssen wegen dieser Beschneidung. Und dann kam auch eine andere, mit der ich mich auch noch sogar noch geschrieben habe. Die hatte eben Streit, also es gibt unglaublich viele Menschen, die sich dort streiten, Familienstreit unter Bekannten, Eifersüchteleien, und da geht das also so heftig zu. Da hat eine andere Frau, eben der, ich weiß nicht, wie hieß sie, Emily, hat sie ihr einen Stirnlappen abgebissen, also die Haut hing runter, die hat hier hinterher so ein richtiges Dreieck gehabt, ne? Ja, und wir hatten eine Lieferung von Deutschland, Materialien, Krankenhausbedarf, hat einen ganzen Container bekommen, der Dr. Agwa. Und diese Sachen wurden dann, haben sie alle irgendwo hingestellt. Also zum Beispiel Kartex, diese einzelnen Patientenblätter, das gibt es da gar nicht. Ne? Die haben ein anderes System. Ne? Ich habe das alles in einem Schrank gefunden. Den Kleiderschrank haben sie aufgebaut, aber die Regale nicht richtig eingeordnet. Also es war ein einziges Chaos. Und trotzdem war diese Zeit für mich in Eldoret auch sehr wichtig. Ich bin heute noch befreundet mit der Familie.
Und die Frauen werden auch beschnitten?
Ja, immer noch.
Immer noch?
Ja, es ist verboten offiziell in Kenia. Aber viele sehen das als Tradition an. Und die lassen sich das nicht von der Regierung verbieten. Das gehört mir zur Tradition. Aber wie gesagt, bei manchen Stämmen, bei den Maasai zum Beispiel, ist es besonders stark ausgeprägt. Kein Maasai würde eine unbeschnittene Frau heiraten. Das ist für die unsauber. Und das sagen mir die Mädchen auch. Ich habe ja auch Maasai in meiner Liste.
Naja, wir kennen die weiße Maasai, ja. Die war definitiv nicht beschnitten und hat einen Maasai geheiratet.
Ja.
Gibt es schon.
Gibt es ja. Aber sie war ja eine Weiße, ne? Mhm. Also das ist, können Sie ja nicht vergleichen, denn sie ist eine Weiße. Natürlich ist sie nicht beschnitten, ist eine Schweizerin. Aber er hat sie geheiratet, weil sie eben Geld hatte. Und er war ja nicht mehr er hat ja nicht mehr gelebt wie früher. Viele Maasai leben noch wie früher, aber das wird ihnen ja auch genommen. Die haben ja immer noch, dürfen sie ihre Kuhherden überall, Rinderherden überall durch Kenia bringen. Und wenn es trocken ist, dann gehen sie sogar mit ihren Kuhherden nach Nairobi rein. Die fressen die ganzen Pflanzen und Blumen um diese ganzen politischen Gebäude und so. Und ich finde das immer ganz toll. Die sind wirklich mutig. Ne? Das würde sonst keiner tun. Also die Beschneidung ist nach wie vor da, aber es wird weniger. Also ich sorge auch dafür, dass meine Mädchen, dass die das nicht machen.
Also es besteht Grund zur Hoffnung, dass sich die Verhältnisse langsam ändern.
Zwangsläufig, ja.
Sie leben immer von Januar bis Mai in Afrika, Doris Wieghorst. Den Rest des Jahres verbringen Sie hier im Lande. Was Sie hier tun für Ihre Patenkinder, darüber sprechen wir gleich. Denn jetzt wollen wir noch einmal Musik hören, die Sie für uns mitgebracht haben. Und zwar etwas aus Ihrer TC-Phase, die ja anscheinend sehr wichtig für Sie war. Sie haben ausgewählt das Lied Adoramus Te Domine von der CD TC Kantate. Was gefällt Ihnen daran?
Ja, ich sagte vorhin schon, es berührt meine Seele.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Doris Wieghorst, Großpatin. Gastgeberin ist Andrea Seeger. 320 Patenkinder haben dank Ihrer Hilfe, Doris Wieghorst, nicht nur einen Schulabschluss, sondern auch eine Berufsausbildung. Wie stolz sind Sie darauf?
Fast genauso stolz, wie wenn es meine eigenen Kinder wären, weil ich sie ja jahrelang betreut habe.
Im Mai kommen Sie jedes Jahr nach Deutschland geflogen. Wenn Sie nach monatelanger Abwesenheit in Deutschland landen, auf dem Flughafen, was fällt Ihnen auf?
Ja, das Schönste ist immer, dass meine Kinder mich abholen. Meine eigenen Kinder bringen mich immer zum Flughafen seit 17 Jahren und holen mich auch immer ab. Es war noch nie anders. Und das ist immer
Ihr
das
Sohn
Schönste.
Und Ihre Tochter?
Ja, da bin ich immer ganz glücklich. Und dann, wenn ich dann so das erste Mal wieder zu Hause bin, ich fühle mich so neben der Kappe. Es ist, als wenn zwei Wesen durch die Wohnung gehen oder durch Kehl, weil ich bin mit meinem Geist immer noch in Kenia und auch nur traurig, dass ich jetzt wieder mal Abschied nehmen musste. Und auf der anderen Seite bin ich auch wieder glücklich bei mir zu Hause. Alles ist so schön sauber und es ist nicht so diese irre heiße Luft. Wir wohnen ja gerade so 2 Stunden vom Äquator entfernt, ne? Ja, es ist einfach total konträr. Alles so sauber und die Luft ist so schön angenehm kühl, auch wenn es warm ist. Aber es ist nicht diese irre flirrende Hitze im Vergleich zu Kenia. Also ich schwebe immer.
Wie lange dauert das, bis die Seele auch angekommen ist? Der Körper ist ja da, aber die Seele ist dann noch in
ja,
Kenia.
Ja, und ich bin ja auch noch links gerichtet. Ne? Also ich muss immer, mein Sohn erlaubt mir nicht mehr, ihn nach Offenburg zum Bahnhof zu fahren, weil er Angst hat. Ich habe mal von einem anderen Auto einen Spiegel abgebrochen. Nicht gebrochen, sondern umgeknickt, ne? Weil ich zu dicht war. Weil in Kenia ist ja Linksverkehr. Ich muss mich ja dann wieder auf rechts einstellen. Und fahre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Dieses sich umstellen von links auf rechts und rechts auf links. Aber man gewöhnt sich dran.
Ja, und dann sind Sie hier und dann arbeiten Sie für den Verein.
Ja.
Und nicht zu knapp.
Es ist unglaublich zeitraubend. Also ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag mache ich meinen Sport. Da gibt es überhaupt nichts, aber da bin ich vorher schon im Büro und anschließend meistens auch noch, je nachdem, wie ich ausgelaugt bin. Das ist ganz wichtig, damit ich körperlich fit bin.
Was machen Sie denn für einen Sport?
Ich mache 2-mal Gymnastik, Montag und Mittwoch und am Dienstag Walken und Sauna. Und ansonsten fahre ich auch die Strecken nach Kehl immer mit dem Fahrrad. Also ich möchte einfach beweglich machen und ich bin beweglich.
Ja, da kann ich mich von überzeugen, das stimmt. Sie sind sehr beweglich, Sie werden bald 70.
Ja.
Und sehen hervorragend aus. Das scheint
Danke.
Ihnen sehr gut zu bekommen. Diese Mischung Kenia-Kehl scheint gut zu sein, aber Sie tun eben auch was dafür.
Ja, einmal das mit dem Sport, aber es ist auch die Arbeit, die ich mache, die beseelt mich ja. Also ich brauche nur an die Kinder denken, dann habe ich schon Lachen im Gesicht. Ich bin einfach glücklich, wenn ich nur daran denke, an die Kinder, dass es ihnen gut geht. Ich bin ja auch mit den älteren Kindern in ständigem E-Mail-Kontakt. Die haben alle E-Mail, die haben alle Computer. Und auch wenn jetzt der ein oder andere schimpfen möge, sie haben alle auch ein Handy. Die zur Highschool kommen, die kriegen ein Handy von mir. Weil ich kann, wenn ich in Nairobi bin und ein Kind von Mumias hat ein Problem, dann können die mich anrufen. Also im Notfall. Ne? Also ich finde das ganz wichtig. Man muss schon mit der Zeit gehen.
Wenn Sie in Deutschland sind, arbeiten Sie für Ihren Verein. Was tun Sie?
Also ich habe den Verein gegründet, Kifafa e.V. Und wir haben übrigens auch einen Verein eine internationale NGO in Kenia gegründet. Und die wackeln so vor sich hin. Ich möchte einfach, dass sie eigene Initiative entwickeln. Haben sie jetzt auch gemacht. Ja, in Deutschland, meine Hauptarbeit ist natürlich Rechenschaft abzulegen. Ich schreibe mir eine Überweisungsliste, wenn das Geld Mitte Dezember dann von unserem Kassenwarten auf das Konto in Nairobi überwiesen wird. Jeder Betrag, da steht genau dabei, wer gespendet hat. So, und anhand dieser Liste arbeite ich dann ab und bedanke mich schriftlich. Und schicke eine Quittung oder schreiben Brief dazu, dass die auch wissen, wofür ihr Geld ausgegeben wurde.
Und sind Sie hier auch auf der Suche nach neuen Paten?
Ja, das ergibt sich oft. Also ich sage jetzt nicht, ich mache mich auf Patensuche, das tue ich nicht. Aber die Paten, die wir haben, die vielen, die sind so zufrieden auch. Für mich habe ich irgendwann angefangen, ein Kontoblatt von jedem Kind anzulegen, schon vor vielen Jahren, weil ich gedacht habe, ich behalte das nicht alles im Kopf. Was habe ich denn letztes Jahr mit dem Kind, was habe ich ihm gegeben oder ihr gegeben? Und dann war mal ein Fall, wo ein Junge gesagt hat, aber letztes Jahr hast du mir doch Taschengeld 3000 gegeben und ich wusste es nicht mehr. Ich kann mir das ja nicht alles, bei so vielen Kindern kann ich mir das nicht alles merken. Und dann habe ich früher eben schon angefangen, ein Kontoblatt zu schreiben. Da stehen genau drauf die Einnahmen, die Spenden und auch die Patenschaftsgelder und unten im unteren Bereich, wofür ich das ausgegeben habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, wenn ich das für mich gut finde, kann ich es ja auch den Paten schicken. Und sie glauben gar nicht, das hat so viel bewirkt. Die wissen ganz genau, jeder Euro, wofür der ausgegeben ist. Denn ich richte mich ja auch nach diesem Kontoblatt.
Frau Wiekhorst, Sie gehen auch ganz viel in Schulen und unterhalten sich mit jungen Menschen. Was fragen Schüler Sie?
Es sind so viele Fragen, dass die Zeit gar nicht ausreicht, sie alle zu beantworten. Ich erzähle, wie Kinder in Kenia leben, dass Kinder zum Beispiel betteln auf der Straße, um Schulgeld für die Highschool zu bekommen. Grundschule ist ja jetzt frei, das war früher ja auch nicht der Fall. Oder wo die Eltern eben tot sind, die Großmutter haben keine Arbeit, die sind gerade noch in der Lage, ihr Feld zu bewirtschaften, wird immer, fast immer Mais angebaut. Dann haben sie einfach niemanden, der ihnen die Schuluniform. Und ohne Schuluniform und schwarze Schuhe und weiße Socken darf kein Kind in die Schule. Wenn aber kein Einkommen da ist, dann müssen die irgendwie anders fündig werden. Und das erzähle ich Ihnen auch. Und ich frage
mal eine praktische Frage. Kinder wachsen ja so wahnsinnig schnell. Dann müssen sie ja dauernd neue Anzüge und Schuluniformen
haben. Ja, die tragen sie ja. In Kenia ist ja Ganztagsschulpflicht. Die tragen sie bis nachmittags. Und wenn sie in die Kirche gehen am Sonntag, tragen sie auch die Schuhe und die weißen Strümpfe und haben dann aber irgendwas anderes an. Mit Schuluniform gehen sie nicht in die Kirche, aber sie gehen jeden Sonntag in die Kirche und das geht ja Stunden.
Ja, aber meine Frage zielte darauf, dass sie schnell wachsen und dann ja immer neue Bekleidung.
Ja, also kommt. Die Kinder kriegen jedes Jahr eine Schuluniform. Dann haben sie immer eine neue und die andere, die dann schon gebraucht ist und vielleicht auch schon Risse und Nähte sind geplatzt, tragen sie dann auch noch.
Was kostet so eine Schuluniform?
Ach, das ist ganz billig, vielleicht 5 €. Das ist entweder ein Trägerrock und eine Bluse oder ist es ein Kleid. Gibt es auch, ist so unterschiedlich. Mhm. Und Socken, ich mache, wenn ich einen Vortrag in der Schule halte, dann frage ich, bitte ich zum Beispiel immer, sie sollen gebrauchte Baumwollsocken sammeln. Die lieben unsere Kinder heiß und innig. Wenn in Kenia gibt es nur diese billigen Kunststoffsocken und wenn da ein Loch drin ist, dann ist gleich der ganze Socken kaputt. Und ich bringe immer jede Menge weiße Baumwollsocken mit von Deutschland. Und was ich auch den Kindern sage, ich frage dann immer gezielt ein Kind, was hast du denn heute oder was hast du gestern gegessen? Ja, Frühstück und Mittagessen und Nachmittag Kaffee und nicht Kaffee, aber Kakao und abends Abendbrot. Und dann sage ich, da kannst du dich aber sehr glücklich schätzen. In Kenia, die Kinder, die haben eine Mahlzeit am Tag. Die gehen schon mal ohne Frühstück in die Schule. Es gibt einfach nichts. Ne? Also nicht bei uns im Waisenhaus. Ich rede jetzt von den Patenkindern, die noch bei den Großeltern leben.
Und dann sind wahrscheinlich die Schüleraugen hier in Deutschland ganz groß.
Ich sag Ihnen, die Fragen nehmen kein Ende. Die Fragen, Fragen. Und deswegen gehe ich ja auch jedes Jahr hin. Das ist immer meinetwegen die dritte Klasse. Und jedes Jahr ist dann aber immer eine neue dritte Klasse. Und die Kinder werden aktiv. Unser Waisenhaus wurde von Schülern bezahlt. Also wo jetzt 20 Kinder drin sind. Dann haben wir jetzt letztes Jahr ein
Speisesaal. Ihr Waisenhaus wurde von Schülern bezahlt?
Ja, die haben Sponsored Runs gemacht, ein Einstein-Gymnasium in Kehl, ne? Zweimal. Und das hat gereicht. Das ist ja auch nicht so teuer wie bei uns. Unser Mädchenhausgebäude hat den Raum für die Leiterin, einen Speisesaal, einen Schlafsaal und ein Büro haben wir da noch dran gebaut. Ne? Sind ja sogar ein Stromnetz, wir haben Computer. Das war viele Jahre nicht der Fall.
Sie trifft man auch auf Märkten, Doris Wiekhorst. Was tun Sie dort?
Ja, ich habe einmal im Jahr eine Warenlieferung und zwar Panalpina zahlt mir den Flug seit vielen, vielen Jahren. Also auch, glaube ich, schon seit 15 Jahren machen die das. Und wir brauchen nur den Zoll bezahlen. Die Schulen laden mich zu ihren Sportfesten ein, dann habe ich einen Warenverkaufsstand da. Und ich kaufe das ja von Müttern, die Taschen herstellen. Oder Dominika Mauder ist ein epilepsiekranker junger Mann, der bastelt Karten und macht das wunderbar aus gebügelten Bananen und Maisblättern. Ich kaufe die ihm immer alle ab. Und wie gesagt, von dem Erlös von Warenverkauf kaufen wir immer Medikamente. Wir schicken also nach wie vor, ich habe in über 15 oder 18 Epilepsieambulanzen, habe ich Kinder aufgenommen. Dann habe ich natürlich nach ein paar Jahren gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Ich werde ja nicht jünger, leider. Ne? Und wie soll ich das immer bewältigen, diese Fahrten? Ich habe Erlebnisse, die sind haarsträubend, ne? Da, weil ich ja auch kein Auto hatte. Ich bin immer mit Bussen und mit Matatus gefahren. Und Matatus sind diese unfallträchtigen Kleinbusse. Auch obwohl die Regierung da schon Grenzen gesetzt hat. Also die dürfen nicht schneller als 80 fahren, tun sie aber trotzdem, wenn sie über Land sind. Ja, und ich bin dann so langsam aus vielen Orten rausgegangen. Und jetzt gehe ich nur noch nach Nairobi. Und da kommen dann auch Kinder, die von so 2-3 Stunden außerhalb von Nairobi wohnen, kommen nach Nairobi zu der Epilepsieambulanz, Mumias und Kendobe. Also jetzt bin ich nur noch in 3 Orten.
Kommen Ihre Patenkinder auch mal in Deutschland Sie besuchen?
Also ich habe das einmal gemacht. Einmal einen Arzt mal eingeladen und einmal ein Patenkind geholt. Aber wir haben im Vorstand beschlossen, das nicht wieder zu machen.
Warum nicht?
Es ist einfach zu schwierig. Das war eine Muslimin, die Halima. Und das ist also auch eine längere Geschichte. Ich weiß nicht, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Sie war schon fertig. Sie hatte auch schon studiert, Air-Ticketing. Und dann hat sie mir gesagt, sie hätte eine Anstellung bei Emirates. Das hat sich hinterher alles als nicht wahr erwiesen. Sie war in Deutschland und ist dann wieder zurück nach Emirate dann und dann wieder nach einem Jahr nach Kenia. Und ich habe gesagt, du erzählst mir nicht die Wahrheit und ich möchte mit dir keinen Kontakt mehr haben. Also das ist das eigentlich das Schlimmste, was sich passiert. Und die hatte ich eingeladen, weil ich sie eben auch so gern mochte, die ganze Familie. Da waren 2 epilepsiekranke Kinder, das heißt, sind immer noch da, aber schwer krank.
Sie sind also jetzt hier, versuchen auch Geld zu sammeln für Ihre Kinder. Haben Sie eigentlich keine Angst, dass Ihnen mal das Geld ausgeht, um das Waisenhaus in Kendo Bay am Lake Victoria weiter zu betreiben, oder dass sie die Kraft verlässt, das alles zu stemmen?
Also das Letzte können wir mal gleich ausschalten. Kann natürlich sein, ne? Aber ich bin gesund, ich habe keine Krankheit, ne? Also wenn ich denke, meine Eltern sind beide mit 71 gestorben. Das war ja das in Tissé, was da hochkam, damit ich mir bewusst wird, dass meine Zeit eben auch nicht unbegrenzt ist. Meine Eltern beide mit 71 und ich bin jetzt, werde jetzt 70, also habe ich praktisch noch 1,5 Jahre zu leben, wenn ich so alt werde wie meine Eltern. Und dann habe ich gedacht, du musst alles absichern jetzt in Kenia, ne? Und wir haben ja einen Verein in Kenia, die fühlen sich ja noch nicht so verpflichtet für dieses Waisenhaus. Und wir haben ein Riesengrundstück, wir haben mittlerweile 3 Häuser drauf und wir wollen jetzt noch nächstes Jahr noch eine Küche bauen. Also ich bin noch voll belastbar und auch noch sehr emotionell und das gibt ja auch Kraft.
Also Sie haben keine Angst?
Nein.
Um das kurz zu beantworten, auf Ihrem Riesengrundstück haben Sie einen Rottweiler.
Ja.
Beschützt der Sie gut?
Benga rennt mir andauernd hinterher. Manchmal merke ich das gar nicht. Ich bin ja auch jetzt schon am Aussortieren mit den Fotos, weil jeder Pate bekommt natürlich auch ein Foto mit dem Kontoblatt von seinem Patenkind. Und ich war so überrascht, auf fast allen Bildern, irgendwo ist Benga mit drauf.
Benga heißt der Rottweiler.
Ja, Benga heißt mein Hund, ja. Und ich liebe sie heiß und ähnlich und bin immer so traurig, wenn ich sie nicht mitnehmen kann.
Braucht man da einen Hund zum Schutz als Frau?
Das ist für Kenianer also total ungewohnt. Ne? Die haben ja nur diese kleinen gelben Straßenköter mit so ganz kurzem Fell. So einen Hund wie Benga haben die da noch nicht gesehen. Benga ist ein reinrassiger Rottweiler und ich habe ihn auch von einer Deutschen gekauft, die in Nairobi lebt, meine Freundin. Ja, also Benga ist der ideale Schutz. Wir haben natürlich auch einen Tagwächter und einen Nachtwächter. Es sind auch wichtig, weil ja Benga kann ja nicht sprechen. Aber so wie das Tor aufgeht, Benga schießt hin. Ja, und die spielt auch mit den Kindern am Anfang. Die neuen Kinder, die haben natürlich erstmal Angst vor Benga. Ne? Und dann merken sie hinterher, sie brauchen keine Angst. Und wenn Benga auf der Veranda liegt, dann können sie ihre Füße auf Benga legen. Sie ist voll integriert.
Und Sie fühlen sich gut beschützt mit Benga?
Ja, dann 100%ig. Niemand würde mich anfassen, wenn Benga bei mir ist.
Was wünschen Sie sich, Doris Wiekhorst?
Dass ich das Waisenhausprojekt gut absichern kann. Das heißt, dafür sorgen kann, dass der kenianische Verein die Verantwortung übernimmt und dass es einen Nachfolger für mich gibt. Denn ich habe mir immer vorgenommen, mit 70 den Vorsitz von KIFAFA abzugeben und das werde ich auch tun.
Gut, also Nachfolger können wir Ihnen jetzt nicht präsentieren. Dafür müssen Sie selber sorgen. Aber wir können Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Sie haben sich nämlich auch noch Franz Leha gewünscht, das Wolga-Lied Nummer 7. Warum haben Sie das ausgewählt?
Ja, es ist wieder mit der Seele, hat das zu tun. Es berührt mich einfach.
Gut.
Und lässt mich einfach empfindsam sein und mitfühlend. Ich finde das ganz wichtig.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke Ihnen für das tolle Gespräch, Doris Wiekhorst. Wer Ihnen und Ihrem Verein unter die Arme greifen möchte, hier die Adresse der Homepage www.kifafa.de.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.